Projekte, die halt eben zu Umsiedlungen, und das heißt in der Regel auch Zwangsumsiedlungen, eben führen, gibt es natürlich schon ewig. Da gab es in den 80er Jahren halt eben einige Projekte, die so massive verheerende Konsequenzen hatten, dass es da in einer internationalen Protestkampagne auch gelungen ist, die Weltbank eben zu einem Einlenken zu bewegen und halt eben ein Beschwerdepanel einzurichten. Das ist das Inspection Panel. Das ist so ein Rechenschaftsmechanismus. Und seitdem können dann halt eben Betroffene dagegen klagen, wenn sie bei Weltbankprojekten umgesiedelt werden, aber beispielsweise halt eben die Sozialstandards, die bei so einer Umsiedlung von der Weltbank selber eben auch versprochen worden sind, nicht eingehalten werden. Nun tut die Weltbank allerdings eben nicht so viel dafür, dass dieses Panel bekannt wird, weil das macht natürlich Sachen komplizierter. Aber das gibt es halt eben seit Mitte der 90er Jahre, und seit Mitte der 90er Jahre wird da halt eben auch immer wieder dokumentiert, dass es halt dann eben doch immer wieder zu solchen problematischen Fällen kommt von Zwangsumsiedlungen und so weiter. Das ist dann aber einfach eben auch sowas, wo dann oft auch von den Regierungen des Südens gesagt wird, naja, wo gehobelt wird, da fallen Späne, und im Namen der Entwicklung müssen hier jetzt die Leute einfach eben leider ihre Existenz verlieren und werden dann umgesiedelt. Und die sind auch diejenigen, die jetzt innerhalb der Weltbank eben auch Druck ausgeübt haben, dass jetzt eben diese Sozialstandards im Hinblick auf Umsiedlungen gelockert werden. Und jetzt sind sie halt eben auch tatsächlich eben so um 2015 rum damit erfolgreich gewesen, weil die Weltbank halt eben auch das Gefühl hat, so mit der neuen Konkurrenz der Asian Infrastructure and Investment Bank und der New Development Bank können wir uns das nicht mehr leisten, dass wir halt dann eben so Sozialstandards eben wie diese Umsiedlungsrichtlinien eben auch einhalten, weil wir sonst, ja, weil uns sonst die Fälle wegschwimmen.
Na, das ist ja auch ein bisschen absurd, wenn da so eine Konkurrenzsituation entsteht, oder? Wenn es eigentlich darum geht, zur Entwicklung zusammenzuarbeiten, oder?
Genau, aber das ist natürlich eben nur der Anspruch der Weltbank, das ist nicht unbedingt, das ist nicht alles. Also die Weltbank hat natürlich halt eben auch Mittelabflussdruck und definiert sich halt eben darüber, dass sie den Armen hilft über Weltbankkredite, und dementsprechend ist es für sie auch eben sehr wichtig, dass dieses Kreditvolumen auch ständig wächst, und wenn es halt fallen würde, dann würde das halt ein ganz schlechtes Licht auf die Weltbank werfen, so in ihrer Definition, oh, wir schaffen es nicht mehr vernünftig eben Kredite zur Armutsbekämpfung an die Regierung weiterzugeben. Das ist halt eben der Mechanismus. Also die Weltbank leiht sich ja halt eben auch Gelder auf den Finanzmärkten, um diese Kredite dann weiterzugeben, vergibt sie halt eben zu marktüblichen Zinsen. Das weiche Fenster der Weltbank, die International Development Association, die vergibt halt eben an die ärmsten Länder quasi zinslose Kredite. Und das muss dann halt eben wieder immer aufgefüllt werden. Das heißt, die Weltbank ist ständig auf der Suche nach Großprojekten, wo sie ihre Kredite eben raushauen kann. Und wenn das jetzt eben aufgrund dieser Konkurrenzsituation schlechter funktioniert, dann macht das der Weltbank große Sorgen und hat jetzt im vorliegenden Fall dazu geführt, dass dann eben diese ehemals verbindlichen Standards zu Umsiedlungen und Umweltschutz und so weiter gelockert werden und nur noch quasi optional sind.
Was lässt sich denn über die NGOs sagen? Es gibt ja einfach diese Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit schon ganz lange, seit 80er, 90er, ne? Und ich habe auch schon von verschiedenen Projekten gehört, wo es dann doch auf der NGO-Ebene so mehr Grassroots-Initiativen gibt und kooperative Strukturen. Sehen Sie da, werden Konzepte da wirklich implementiert oder auch nochmal reflektiert? Oder wie sehen Sie das?
Also auf der Ebene der NGOs gibt es auf jeden Fall gute Beispiele von einer internationalen Zusammenarbeit, die halt dann eben auch lokale Kooperativen unterstützt oder halt eben auch teilweise soziale Bewegungen unterstützt, die sich eben für Landrechte für die Armen oder Land für die Landlosen beispielsweise einsetzen. Also genau diese Themen berührt, die ich vorhin eben als unangenehme Punkte eben auch beschrieben habe, die sich halt eben also auch in gesellschaftliche Machtverhältnisse einmischen will. Das ist allerdings etwas, was eben auch per se schwierig ist und was eben oftmals so so mit den Strukturen des Entwicklungsapparates eben auch ein bisschen kollidiert, weil dann halt eben auch schnell die nationalen Regierungen sagen, ha, ihr mischt euch hier in die lokale Politik ein, das ist aber überhaupt nicht eure Aufgabe, also haltet euch gefälligst darauf. Ich sehe halt eben auch, dass es auf der Ebene der NGOs zumindest etwas weniger schwierig ist oder etwas weniger, etwas leichter gelingt, sowas wie eine Augenhöhe herzustellen. Aber man muss ganz klar sagen, solange es da Geber- und Nehmerbeziehungen gibt, ist selbst auf NGO-Ebene das mit der Augenhöhe immer so eine Sache. Und dann wird halt natürlich eben der Partner im Süden, der eben auf die Gelder angewiesen ist, im Zweifelsfall natürlich auch dem Partner im Norden das erzählen, was der hören will, damit halt die Gelder fließen. In anderer Hinsicht haben aber halt eben aber auch einige NGOs schon gezeigt, dass sie viel von dem Eurozentrismus und den Expertenhierarchien, die in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit in der Regel noch stärker ausgeprägt sind, schon dabei sind zu überwinden. Also ich denke beispielsweise an Medico International, die jetzt eben auch klar gesagt haben, wir schicken keine Experten in den Süden. Also es gibt vor Ort genug Leute, die sich mit der lokalen Situation viel besser auskennen, die sich mit den Bedürfnissen der Menschen halt eben besser auskennen, die halt eben aus sozialen Bewegungen, aus den lokalen Gemeinschaften kommen. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes, nachahmenswertes Beispiel, was schon eben auch für sich in Anspruch nehmen kann, bestimmte Kritikpunkte von der Post-Development-Kritik oder postkolonialen Studien allgemein auch umzusetzen.
Das heißt, die schicken keine Experten und finanzieren aber Projekte, oder wie ist das genauer?
Genau, finanzieren dann halt eben Projekte, die eben auf Selbstorganisation von Betroffenen beruhen oder halt eben auf lokalen Initiativen und NGOs.
Ist das auch Ihrer Meinung nach dann der Punkt, wo es generell hingehen könnte? Also es ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, diese Frage zu beantworten, wo sich die Entwicklungszusammenarbeit hinbewegen könnte, aber die spukt mir einfach trotzdem die ganze Zeit so im Kopf rum.
Ja, es ist ja auch einfach die große, wichtige Frage, und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Weg, wo so eine Entwicklungszusammenarbeit sich zumindest eben so von so den kolonialen und geopolitisch und wirtschaftlich motivierten Ursprüngen halt eben auch lösen kann. Aber generell müsste man sagen, wenn die Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit eben die globale Ungleichheit, also die Bekämpfung globaler Ungleichheit, die Bekämpfung von globaler Armut ist, dann müsste sich einfach eben auch anderen Feldern zuwenden. Also dann müsste es um weltwirtschaftliche Strukturen gehen, wo einfach ein Finanztransfer von Süd nach Nord stattfindet, der eben die Gelder, die jetzt an Official Development Assistance von Nord nach Süd wandern, um ein Vielfaches übersteigt. Also dann muss es um den Schuldendienst gehen, der eben mit 500-600 Milliarden US-Dollar jährlich beziffert wird, um die Repatriierung von Gewinnen von multinationalen Konzernen aus dem Süden in den Norden. Ebenfalls eine ähnliche Summe, um illegale Geldflüsse auf Schweizer Konten, ebenfalls viermal so viel wie die Official Development Assistance. Dann müsste es auch gehen vielleicht um die Remittances, um die Rücküberweisung von Migrantinnen, die halt aus dem Süden in den Norden migriert sind und dann halt eben über Rücküberweisungen ihre Familie oder teilweise halt eben auch ihr Heimatdorf unterstützen. Was auch eine viel größere Summe ist als die Official Development Assistance. Derzeit wird es auf 350 Milliarden US-Dollar pro Jahr beziffert. Und das wären dann einfach Felder, wo man sagen muss, okay, wenn es einem ernst ist mit Armutsbekämpfung, dann muss man sich halt eben um diese Felder kümmern. Dann muss man halt eben sich auch um den Welthandel kümmern. Vielleicht nicht mehr eben, wie es im Neoliberalismus üblich ist, im Interesse der eigenen Konzerne eben da die Märkte aufbrechen, sondern halt eben auch zulassen, dass eben lokale Dienstleister, lokale Industrien eben auch entstehen. Und das wären dann halt einfach die Felder, um die es eben, wenn eben die EZ nicht nur so ein schlecht ausgestatteter Reparaturbetrieb eines globalen Kapitalismus sein soll, der eben durch die ihm inhärenten Mechanismen eben auch zu einer immer größeren Ungleichheit und zu einer immer größeren Konzentration von Kapital führt.
wenn dann so Stimmen laut werden, die fordern etwa die Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika abzuschaffen, wie jetzt etwa bei dem sogenannten Bonner Memorandum. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Was halten Sie davon?
Es gibt ja halt eben auch von der Post-Welten-Seite, also von einigen radikalen Leuten, da halt eben auch die Forderung, die sagt irgendwie, ja, hier Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe abschaffen. Ich denke, es ist ein bisschen plakativ. Ich denke, die entscheidende Frage ist irgendwie, was passiert stattdessen? Also wenn die EZ abgeschafft wird, aber weiterhin eben multinationale Unternehmen eben nach Gewinnmöglichkeiten und Investitionsmöglichkeiten suchen und da halt eben die sozialen, ökologischen Schäden verursachen, die sie auch jetzt verursachen, dann ist natürlich nicht viel gewonnen. Dann ist quasi eben das Pflaster weg, aber aber der globale Kapitalismus ist dann halt eben immer noch da.